Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale, und wir kommen heute wieder mit einem neuen Thema aus unserer Energiereihe, nämlich es geht um die Klimaanlage, um genau zu sein, um das Heizen mit der Klimaanlage. Dazu ist heute Kurt Schüle da. Kurt Schüle ist Energieberater der Verbraucherzentrale und für die Energieagentur Ludwigsburg. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Kurt.
Hallo zusammen, grüß euch.
Spannendes Thema, Heizen mit der Klimaanlage. Ich kann mir darunter ehrlich gesagt gar nichts vorstellen, weil ich immer gedacht habe, ja, Klimaanlagen kennt man, nutzt man in erster Linie, um Räume zu kühlen. Aber klar, wenn es eine Klimaanlage ist, kann man damit wahrscheinlich auch mehr machen. Also was können wir uns denn ganz grob darunter vorstellen?
Ja, eine Klimaanlage ist ja per se schon eine Wärmepumpe. Man nennt die auch Luft-Luft-Wärmepumpen. Und ob die jetzt Wärme vom Raum nach draußen transportieren oder von draußen in den Raum, ist eigentlich kein großer Unterschied. Also jede Klimaanlage kann im Grunde genommen auch einen Raum heizen.
Okay, zu Wärmepumpen haben wir hier schon mal Podcast-Folgen und so weiter gemacht. Und du hast gerade gesagt, eine Klimaanlage ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe quasi. Vielleicht können wir gerade nochmal den Unterschied zur anderen Wärmepumpe, die ich zum Heizen nehme, kurz darstellen.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut, den Unterschied sich immer klar zu machen. Eine Wärmepumpe, die am Ende über Heizkörper den Raum beheizen soll oder über eine Fußbodenheizung, die nennt man eine hydraulisch eingebundene Wärmepumpe. Sie gibt die Wärme an einen Wasserkreislauf ab, der dann durch die Räume und durch die Heizkörper zirkuliert. Und bei der Luft-Luft-Wärmepumpe oder bei der Klimaanlage, da läuft es Kältemittel von draußen, vom Splitgerät draußen, direkt in das Innengerät und kondensiert dort, wenn es die Wärme abgeben soll, und verdampft dort, wenn es kühlen soll. Also das Kältemittel läuft direkt in die Wärmeübergabe im Raum.
Okay, das heißt, da habe ich eben gar nicht diese ganze Nachinstallation, kein Wasserkreislauf, keine Heizkörper, das fehlt. Das findet alles in dem Gerät selbst statt.
Ganz genau.
Und was ist denn jetzt so das Besondere oder das Attraktive daran zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht irgendwie eine klassische Wärmepumpe, sondern ich nutze eben eine Klimaanlage dann für beides, nämlich zum Kühlen und dann im Winter oder Herbst auch zum Heizen?
Also ich glaube, das Schlagende ist, dass eine Klimaanlage ein einfaches, in sich geschlossenes System ist. Es ist simpel, daher können die Kosten auch nicht überborden. Man hat relativ überschaubare Baustellen und in der Effizienz haben wir systemische Vorteile. Dadurch, dass wir einen Wasserkreislauf nicht warm machen müssen, der dann abkühlt und wir dann mit einer großen Spreizung fahren, haben wir, wenn wir Kältemittel direkt verwenden, haben wir einfach sofort und direkt einen niedrigen Kondensationspunkt, eine niedrige Kondensationstemperatur. Oder übertragen auf eine hydraulisch eingebundene Wärmepumpe. Wir arbeiten immer mit niedrigen Vorlauftemperaturen und die sind gut für die Effizienz.
Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen weiter so auseinandernehmen. Da waren für mich jetzt schon so ein paar Begriffe drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Da komme ich nicht so ganz mit. Ne? Also gut, Vorlauf, das kenne ich noch. Das hat man bei der klassischen Heizung, aber jetzt mit dem Kältemittel und so weiter. Ich habe verstanden, dadurch, dass da nicht noch so ein Wassersystem dranhängt, sage ich jetzt mal, ist diese Luft-Luft-Wärmepumpe, die Klimaanlage, einfach effizienter, effektiver.
Ja, genau. Nehmen wir doch mal ein Beispiel, dann können wir es uns vielleicht gut vorstellen. Wir haben einen Heizkörper und damit dieser Heizkörper unseren Raum ausreichend mit Wärme versorgen kann, muss der mit einer bestimmten Temperatur angefahren werden. Das heißt, das Wasser, das in den Heizkörper hineinläuft, hat beispielsweise 55 Grad. Dann kühlt dieses Wasser in dem Heizkörper ab. Sagen wir mal auf 45 Grad, dann haben wir an diesem Heizkörper eine mittlere wirksame Temperatur von 50 Grad. Eine Klimaanlage würde jetzt gasförmiges Kältemittel in dieses Innengerät, in ihr Innengerät einführen und kondensiert direkt bei 40 Grad und diese Reduzierung in der Vorlauftemperatur, das kommt automatisch der Effizienz der Wärmepumpe zugute. Und Während beim Heizkörper die Wärme mehr oder weniger von alleine herauskommen muss, also durch eine thermisch angetriebene Konvektion, ist bei der Klimaanlage in dem Innengerät immer ein Lüfter vorhanden, der die Wärme dort austreibt. Und deshalb kann ich dort auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen, niedrigen Kondensationstemperaturen ausreichend Wärme in den Raum einbringen.
Aber jetzt nochmal so, vielleicht auch etwas laienhaft gefragt, mir fehlt doch irgendwie da die Oberfläche. Also bei einem Heizkörper, der hat eine bestimmte Größe und dann kann ich mir jetzt vorstellen, oder ich kenne das ja auch so, der gibt dann Wärme ab. Aber bei so einer Klimaanlage, kleiner Kasten mit einem Ventilator oder so, da fehlt mir irgendwie jetzt in meiner Vorstellungskraft die Oberfläche.
Die Oberfläche in so einem Innengerät einer Klimaanlage ist viel, viel größer wie die von einem Heizkörper. Das sind ganz feine Lamellen und wenn dort die Luft aktiv hindurchgeströmt wird, dann kommt die da auch raus. Würde man erwarten, dass diese Luft von alleine dort rauskommen würde, würde vermutlich nichts passieren. Also die Oberfläche ist viel größer, viel kompakter gebaut. Eher vergleichbar mit einem Autokühler als mit so einem grobrippigen Heizkörper, den wir vom Gebäude her kennen.
Okay, das wären jetzt so die, sag mal, technischen Unterschiede. Jetzt haben wir hier auch schon in anderen Folgen, Podcast-Folgen besprochen, wenn ich meine Heizanlage oder ja in meinem Haus umstellen möchte auf eine Wärmepumpe, dass da mitunter bestimmte Sanierungsschritte oder der Austausch von irgendwelchen Heizkörpern oder zumindest das Überprüfen der Heizkörperfläche damit einhergehen. Also dass das, sag ich mal, so ein Rattenschwanz nach sich zieht. Ist das hier bei der Klimaanlage auch so?
Es ist nicht im gleichen Maße notwendig. Natürlich macht es immer Sinn, an der Gebäudehülle niedrig hängende Äpfel zu pflücken und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die den Gesamtenergiebedarf des Gebäudes reduzieren. Also wenn ich beispielsweise alte Fenster drin habe, vor 1995, dann ist die Sanierung dieser Fenster mit Sicherheit eine sinnvolle Investition, die unabhängig vom Heizsystem stattfindet. Und wenn ich die Gebäudehülle verbessere, dann benötige ich natürlich auch weniger Wärme im Gebäude, um meine Temperatur zu halten. Die Heizkörper zu erweitern, zu vergrößern und ihnen mehr Oberfläche zu geben, das wäre eine typische Maßnahme, wenn man mit hydraulisch eingebundenen Wärmepumpen die Effizienz steigern möchte. Bei dem Heizen mit Klimaanlagen bringt die Klimaanlage ihren nahezu perfekten Niedertemperaturheizkörper bereits mit. Das heißt, meine Klimaanlage oder meine Luft-Luft-Wärmepumpe wird in ihrer Effizienz nicht davon beeinflusst, ob mein Gebäude gut oder schlecht ist. Der Energiebedarf, den ich insgesamt benötige, der hängt natürlich von der Gebäudehülle ab. Aber die Effizienz der Wärmepumpe eben nicht. Salopp gesagt, könnten Sie mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe auch eine offene Bushaltestelle beheizen.
Okay, nur das ist dann natürlich nicht ganz so effizient, sag ich mal, oder effektiv.
Weil nicht so sinnvoll.
Genau, weil dann da uns immer dauernd Wärme verloren geht. Ich verstehe, also es sind keine besonderen Erweiterungen einer bestehenden Heizungsanlage oder irgendwas erforderlich, sondern ich habe eigentlich nur das Gerät, was an sich schon funktioniert.
Genau, und das Gerät ist eben auch in sich geschlossen. Das heißt, ich brauche hier keinen hydraulischen Abgleich wie an einem Heizungssystem. Ich muss nicht irgendwelche Druckhalteanlagen einbauen. Also das System ist simpel und kann auch gar nicht kompliziert aufgeblasen werden. Auf der einen Seite ist das gut, weil es eben die Komplexität herausnimmt aus unserer Heizung. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, dass ich mit einer Klimaanlage bestimmte Dinge dann auch nicht tun kann. Ich kann kein warmes Wasser beispielsweise damit erzeugen. Also so gut sie auch ist, zum Heizen, ich würde jetzt nicht das so verstehen wollen, dass sie alles kann.
Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt mit dem Wasser, ne? Also wenn ich jetzt nur mal, angenommen, ich würde überlegen, mit einer Klimaanlage das komplette Beheizen meiner Wohnung zu übernehmen, müsste noch die Frage nach dem warmen Wasser geklärt werden.
Genau, also zum einen würde ich nicht in jedes kleine Zimmer ein Innengerät hineinhängen. Das lohnt sich für sehr kleine oder selten benutzte Räume vielleicht nicht. Und das andere ist tatsächlich die Warmwasserbereitung, die ist einfach zunächst mal ungeklärt. Das könnte man mit einer Brauchwasserwärmepumpe machen. Man könnte das auch mit einem Durchlauferhitzer oder mit einem E-Boiler machen. Das ist natürlich nicht ganz so interessant, hängt aber am Ende auch am Wasserbedarf ab. Also für bestimmte Konstellationen kann eine dezentrale, direkt elektrische Warmwasserbereitung durchaus die Lösung sein.
Okay, aber das muss man dann eben so einem Fall eben mitdenken und dann kann man sich entsprechend noch beraten lassen und vor Ort schauen, was dann da wohl am sinnvollsten wäre. Also soweit ist mir jetzt, glaube ich, grob klar geworden, wie das Ganze funktioniert. Was mich noch interessieren würde, ist, wann kommt das denn überhaupt in Frage, sich darüber Gedanken zu machen? Also ich habe ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen vom Einfamilien bis zum Mehrfamilienhaus. Ich muss, weiß ich nicht, die Heizung austauschen oder ich möchte nur etwas optimieren, ergänzen. Also wann komme ich überhaupt auf die Idee, sage ich mal, mich mit der Frage zu beschäftigen, ob ich eine Klimaanlage auch zum Heizen nehmen möchte?
Ja, ich denke, da gibt es ganz gut definierte Sweet Spots, in denen es einfach sehr gut hineinpasst. Zunächst mal sollte man sich überlegen, dass wenn eine Klimaanlage des Kühlens wegen angeschafft wird, dann würden wir sie auf jeden Fall auch zum Heizen benutzen, zumindest teilweise.
Zu der Heizung, die ich schon habe, dann könnte ich halt quasi sagen, okay, ich habe die Klimaanlage zum Kühlen. Wenn es in der Übergangszeit ein bisschen kühl wird, dann brauche ich die Heizung noch nicht einschalten, dann lasse ich die halt ein bisschen laufen.
Genau so. Also man könnte beispielsweise bis 0 Grad sagen, das kann meine Klimaanlage heizen und erst wenn es noch kälter wird und jede Wärmepumpe, auch die Klimaanlage, dann tendenziell Schwierigkeiten bekommt, effizient zu arbeiten, dann könnte ich eine Gasheizung oder eine Ölheizung dazu nehmen. Ganz eindeutiger Sweet Spot von der Neuinstallation einer Klimaanlage wäre, wenn ich einen Hybriden schaffen möchte. Also Beispiel, ich habe eine relativ neue Heizung, die ich mir in den letzten Jahren erst eingebaut habe. Wenn ich hier auf eine Wärmepumpe wechseln würde, würde ich beispielsweise bei der Förderung auf den Geschwindigkeitsbonus verzichten müssen. Oder ich möchte meine alte Heizung aus anderen Gründen behalten. Sei es jetzt die Versorgungssicherheit, die ich von meiner alten Ölheizung erwarte, oder weil ich eben nicht alle Etagen des Gebäudes gleich ausstatten möchte. Wenn ich hier einen Hybriden, also eine Wärmepumpe hinzufügen möchte, dann komme ich schnell an Grenzen, dass ich niemanden finde, der mir das umsetzt. Aber mit einer Klimaanlage kommt sich die vorhandene Heizung und die neue Klimaanlage quasi niemals ins Gehege, weil weder die eine von der anderen noch die andere von der einen etwas wissen.
Okay, das ist dann so die ergänzende Lösung. Gibt es auch Szenarien, die ich mir vorstellen kann, wo man einfach nur eine Klimaanlage verbaut?
Ja, also wenn Sie zum Beispiel bisher mit Einzelöfen geheizt haben oder wenn das Gebäude mit Einzelöfen beheizt wurde, sei es Nachtspeicheröfen oder mit Kachelöfen einsetzen, dann ist in dem Gebäude ja überhaupt gar keine Verteilstruktur, gar keine Heizungsinfrastruktur vorhanden. Und wenn ich auf dieser grünen Wiese jetzt alles neu bauen würde, dann wäre das mit immensen Kosten verbunden. Und da kann die Klimaanlage ihre Vorteile voll ausspielen, weil sie ja ihr Innengerät, ihren Niedrigtemperatur-Heizkörper gleich mitbringt. Das heißt, dort in diesen Fällen, wo ich auf nichts aufsetzen kann, nichts verwenden kann, würde eine Wärmepumpe, die hydraulisch eingebunden wird, sehr, sehr viele Kosten verursachen und der Abstand zu einer Klimaanlage wäre besonders groß, weil die dort besonders günstig erscheint.
Gibt es dafür dann irgendwelche baulichen Voraussetzungen? Also gibt es, weiß nicht, kann man das pauschal sagen, Gebäudestrukturen, wo es auf keinen Fall geht oder die besonders geeignet sind? Altbau, Neubau, kleine Zimmer, große Zimmer, ich weiß nicht, was es da noch für Sachen gibt.
Also große Zimmer oder große Raumverbünde, würde ich sagen, sind tendenziell positiv zu sehen, weil ich dann mit einem Innengerät gleich einen Großteil der Gebäudefläche oder der Wohnungsfläche bedienen kann, beheizen kann. Vom Gebäudebaustandard würde ich sagen, ist ein gutes Gebäude, ein neues Gebäude, ein saniertes Gebäude immer vorteilhaft. Dort kriege ich es dann möglicherweise auch hin, die Wärme von dem einen Raum in einen anderen Raum hinein lüften zu lassen. Wenn ich das nicht habe und gerade im Altbau bin ich ja darauf angewiesen, gute Lösungen zu finden, weil dort die absolute Einsparung gut ist. Dort würde man in jedes Zimmer vermutlich ein Innengerät einbauen. Und dann muss man nur noch klären, wo die Außengeräte oder das Außengerät hängen kann.
Okay, das wäre dann auch noch meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Also wie viel Innengeräte verbaut man denn in der Regel? Also ich kenne es so, das sieht man ja öfter mal, dass man einen, oder aus Hotels kennt man das ja so, da hat man ein Gerät für einen Raum. Brauche ich für jedes Gerät einen Raum? Dann gibt es ja noch diese Außengeräte. Brauche ich dann für jeden Raum, wo ich drin eins habe, wiederum ein Außengerät? Also gibt es da Unterschiede?
Also es gibt Monosplit-Anlagen, das bedeutet, jedem Außengerät ist genau ein Innengerät zugeordnet. Und es gibt Multisplit-Anlagen. Da ist es möglich, dass mehrere Innengeräte am selben Außengerät hängen und mit einer eigenen Leitung damit verbunden sind.
Können wir da nochmal kurz Innen-Außengerät? Also wir haben ja schon die Funktionsweise quasi so ein bisschen besprochen, aber sind da, glaube ich, noch nicht drauf eingegangen, dass es ja zu einem Innengerät, ne, was du vorhin beschrieben hast, auch noch ein Außengerät gehört. So, kannst du den Zusammenhang vielleicht nochmal kurz beschreiben?
Das Außengerät ist das Gerät, wo der Wärmetauscher sitzt, der die Wärme an die Außenluft abgibt oder sie von dort einsammelt. Und in dem Außengerät sitzt auch der Verdichter für die Kältemaschine von der Klimaanlage. Das sind normalerweise Wandgeräte, also die kann man über eine Konsole an die Wand hängen. So kennen wir sie in der Regel auch von Bildern her. Und überall dort, wo ich eine Wand habe, habe ich auch gleichzeitig ein gutes Fundament für so eine Wärmepumpe. Bei den hydraulisch eingebundenen Wärmepumpen, die sehen wir ja oft auf dem Boden stehend. Die sind viel, viel größer. Die Außengeräte von einer Klimaanlage sind tendenziell kompakt, etwas kleiner und dann vielleicht auch nicht ganz so leistungsfähig. Ich würde mal sagen, 3, 4, vielleicht 5 Innengeräte kann man an ein Außengerät anschließen. Wenn es dann mehr Geräte, weil mehr Zimmer vorhanden sind, notwendig macht, dann würde ich vielleicht auch ein zweites Außengerät anschließen. Möglicherweise ist es auch gewünscht, dass die Etagen separat voneinander durch ein Außengerät bedient werden, damit man es dann auch von der Abrechnung her vielleicht leichter voneinander trennen kann.
Und dann bringe ich diese Geräte an der Außenwand an oder, also auf dem Boden stehen sollten die nicht, sondern die gehören normalerweise an die Wand oder?
Sie können am Boden stehen, aber typischerweise hängt man sie an die Wand, weil die Wand ist ein echt gutes Fundament. Alles, was auf dem Boden steht, muss erst noch ein Fundament bekommen. Eine Wand ist schon ein gutes Fundament.
Okay, und dann habe ich eben, wie du sagtest, entweder ein Gerät innen, außen in der Verknüpfung, aber bis zu 5 habe ich das richtig verstanden, Geräte. Könnte man dann auch an ein entsprechend leistungsfähiges Außengerät anschließen. Da könnte ich dann ja sozusagen schon eine Wohnung mit versorgen, ne?
Ja, definitiv.
Und was ist dafür baulich dann notwendig? Wie viel Leitung, sage ich mal, welche Größe muss ich da ziehen, damit ich die Geräte entsprechend innen versorgen kann?
Also jedes Innengerät ist mit dem Außengerät über 2 Kältemittelleitungen verbunden. Einmal für die gasförmige, einmal für die flüssige Phase. Es gibt eine Elektroleitung. Die Innengeräte beziehen ihren Strom und ihre Steuerung immer direkt vom Außengerät. Und wenn ich mit dem Innengerät kühlen möchte, gibt es noch eine Kondensatleitung, die von innen nach außen führt. Also es ist ein Bündel von 4 Leitungen, die von einem Innengerät nach außen geführt werden. Typischerweise habe ich dann an einer Stelle irgendwo einen Wanddurchbruch geschaffen, wo ich die Leitungen nach innen führe. Oder ich habe mehrere Wanddurchbrüche, dann könnte ich die Leitungen auch auf der Außenseite der Wand führen und eben nur an dem betreffenden Raum dann hereinkommen. Der Unterschied ist der, dass wenn das Heizen im Vordergrund steht, dann möchte ich die Kältemittelleitungen und die Verluste der Kältemittelleitung gerne im Innenraum haben. Wenn das Kühlen im Vordergrund steht, dann möchte ich die Kältemittelleitungen gerne draußen haben, dass eventueller Kondensatanfall an den Leitungen dann eben auch draußen bleibt.
Okay, aber ich stelle mir so oder so, wenn ich das nachrüste, ich habe dann immer so meine eigene Wohnung vor Augen, das jetzt dann doch recht aufwendig oder vielleicht auch am Ende nicht so schön vor, wenn da ich jetzt irgendwie durch, wenn ich da 5 Räume habe, dann gehen an einer Stelle, werden das dann ja 20 Kabel durch die Wand oder Leitungen, dann müssen die überputz verteilt werden in so einer Wohnung. Ja, habe ich da eine falsche Vorstellung, oder?
Technisch ist das schon so. Ob Sie das jetzt Aufputz machen oder Unterputz, ist technisch jetzt irrelevant. Wenn Sie die Kostenvorteile mitnehmen wollen, dann möchten Sie natürlich die günstigste Variante der Verteilung und das ist nun mal eine Aufputzverteilung. Die gleiche Frage stellt sich aber ein Stück weit auch bei einem hydraulischen Heizungssystem. Also wo verlege ich meine Heizungsrohre? Und mit den gleichen Maßnahmen kann ich diese Leitungen auch wieder kaschieren. Also ich kann die auf dem Boden verblenden. Ich kann sie aber auch an der Decke führen. Dort habe ich in der Regel mehr Platz als auf dem Boden und kann dort oben eben auch eine Blende, eine Zierleiste drüber machen und die Leitungen darunter verstecken.
Und wie groß muss ich mir diese Geräte dann in dem Zimmer vorstellen? Sind sie wie ein Ventilator oder?
Die Innengeräte können entweder Wandgeräte sein, wie ich sie aus dem Urlaub oder aus dem Hotel her kenne. Die hängen unter der Decke und deren Zweck ist in der Regel das Kühlen des Raumes. Und wenn ich kalte Luft in den Raum einkoppeln möchte, dann tue ich das in der Regel oben an der Decke, weil kalte Luft dann von alleine absinkt. Wenn das Heizen im Vordergrund steht, dann würde ich diese Innengeräte tendenziell in Bodennähe anbringen. Man nennt das dann Truhengeräte und diese Geräte werfen dann einen Luftschleier über den Boden und diese Luft steigt dann wiederum von alleine auf. Wenn ich mir vorstelle, warme Luft von einem Deckengerät erst nach unten pusten zu müssen, dann würden vermutlich relativ starke Zugerscheinungen auch auftreten. Daher, wenn ich damit heizen möchte, gerne mit einem Truhengerät, das unten auf dem Boden steht und das ist dann vielleicht so groß wie ein Spiegelschrank.
Und wenn ich beides machen möchte?
Man kann sowohl mit dem Wandgerät heizen als auch mit dem Truhengerät kühlen. Es sind nur so jeweils Fokusvorteile bei den Geräten enthalten.
Okay, und weil du es gerade angesprochen hast von Luftzug und so weiter, es ist ja schon eine ganz andere Art zu heizen, ne? Also es ist Luft in Bewegung permanent mehr, als das bei einer normalen Heizung der Fall ist. Ist das etwas, woran ich mich gewöhnen muss? Oder?
Nee, müssen Sie sich nicht daran gewöhnen, aber Sie können es auch nicht vergleichen. Die Fußbodenheizung wird vermutlich von der Behaglichkeit unschlagbar sein und bleiben. Das Heizen mit Luft, das kennen wir aus den Wohnbereichen eher nicht. Wir kennen es aus Kaufhäusern, wir kennen es aus Bürogebäuden. Dort ist das in Ordnung, auch der Luftzug, der damit verbunden ist, weil wir dort in der Regel angekleidet sind, aktiv sind. Wenn wir im Wohnbereich sind, dann würden wir diesen Luftzug, wenn er eben zu stark ist, auch durchaus als störend empfinden. Und dann ist es schon relevant, ob mich dieser Luftzug jetzt direkt anpustet oder ob er am Boden entlang gleitet, ob er warm ist, ob er möglicherweise kalt ist. Also wer da empfindlich ist, der wird das Heizen mit Klimaanlage möglicherweise nur in der Übergangszeit gut finden, wenn dieser Luftzug eben gering ist. Oder er wird mehr Geräte einbauen, damit der Luftzug, der aus den Geräten herauskommt, immer gering ist. Letzten Endes geht es nur darum, die Wärme aus dem Gerät herauszubringen. Aber selbstverständlich, wenn ich jetzt bei Minusgraden damit heizen möchte, dann muss der Ventilator schon auch arbeiten.
Was ist denn, wenn wir mal einen richtig knackigen Winter haben, minus 5, minus 10 Grad, komme ich da mit so einer Klimaanlage noch aus mit dem Heizen?
Ja, also die Klimaanlage, die haben ein definiertes Anwendungsprofil. Wir sind hier im mitteleuropäischen Bereich. Es gibt noch ein warmes und ein kaltes Klima. Und wenn es bei uns kalt wird, dann wird die Klimaanlage den Ventilator stärker laufen lassen. Also die Temperatur geht nicht hoch, sondern sie treibt die Wärme schneller aus dem Gerät heraus. Und damit wird man dann auch eine Bude warm kriegen. In Skandinavien heizen sie ganz, ganz häufig mit Klimaanlagen und dort geht es mit den Geräten runter bis minus 30 Grad. Also keine Angst vor der Kälte.
Okay, ja, kommen wir vielleicht noch kurz zu den Kosten, ne? Also was muss ich denn oder mit was muss ich rechnen, sage ich mal, wenn ich mir die Geräte kaufe, dann vielleicht noch einbauen lassen möchte?
Ja, die Kosten für eine Klimaanlage, man kann grob über den Daumen rechnen, 1000 Euro pro Kilowatt Heizleistung.
Okay, was hat so ein Gerät so ungefähr?
Das Gerät hat das, was Sie sich wünschen. Also die gibt es in groß, die gibt es in klein. Letzten Endes ist es Ihre Gebäude, Ihr Gebäudestandard, Ihre Gebäudefläche, die diesen Bedarf vorgibt. Jetzt nehmen wir mal ein typisches Einfamilienhaus, hat, als es mit Gas geheizt hat, vielleicht 20.000 Kilowattstunden verbraucht, hat eine Heizlast von circa 10 Kilowatt, dann würde eine Klimaanlage mit 10 Kilowatt, vielleicht aufgeteilt auf 2x5 Kilowatt Außengerät, würde mit Installation circa 10.000 Euro kosten.
Okay, kann man das so grober Vergleich zu einer Heizung oder Wärmepumpe? Oder?
Ja, bei der Wärmepumpe sind wir deutlich teurer im Moment noch unterwegs, weil es eben auch komplexer ist. Wir brauchen hydraulischen Abgleich, wir haben in der Regel einen Pufferspeicher enthalten, alles ist ein bisschen massiver. Bei der Wärmepumpe reden wir wohl eher so von 3.500 Euro pro Kilowatt Heizleistung. Kriegen aber natürlich auch was anderes dafür. Kriegen die Warmwasserversorgung mit, kriegen die Beheizung über die vorhandenen Heizkörper oder über die Fußbodenheizung.
Okay, über Förderung und so sprechen wir gleich noch. Bei der Kostenfrage interessiert mich noch natürlich, das Ganze läuft dann ja über Strom, ne? Und wenn ich jetzt keine Photovoltaikanlage habe, dann ist das ja auch noch eine Frage im Vergleich zur Heizung, zur Gasheizung beispielsweise. Dann mache ich auf einmal nicht nur kühlen, sondern auch heizen, alles komplett mit Strom. Das heißt, da werden die Kosten steigen, nehme ich mal an. Wenn ich das aber mit der Einsparung, sage ich mal, der Kosten für eine Gasheizung vergleiche, komme ich da auch gut bei weg?
Ja, das ist ja eine Voraussetzung, dass wir das ganze Spiel treiben. Wir wollen unterm Strich beim Strom nicht mehr ausgegeben haben, wie wir beim Gas gespart haben. Und dieses Verhältnis, wie viel Strom kann ich einsetzen, darf ich einsetzen, um die Ersparnis dann rauszubekommen, das ist so ja, mit der Jahresarbeitszahl ganz gut beschrieben. Die Jahresarbeitszahl ergibt sich im Realbetrieb bei Ihnen zu Hause. Unter Laborbedingungen wird der SCOP, der Seasonal Coefficient of Performance, berechnet und der wird bei den Geräten auch ausgewiesen. Und die Klimageräte kommen in der Regel mit einem SCOP, also vergleichbar Jahresarbeitszahl, von 4,6 bis 5 daher. Jetzt sollten wir uns anschauen, was das bedeutet. Ich werfe in diese Klimaanlage oder in die Luft-Luft-Wärmepumpe eine Kilowattstunde elektrischen Strom hinein, elektrische Energie, und sammle jetzt 3,6 Kilowattstunden Umweltwärme von draußen kostenlos ein und gebe dann 1 plus 3,6 gleich 4,6 Kilowattstunden Wärme in den Raum hinein. Das wäre dann ein SCOP von 4,6. Und wenn ich mir schaue, was kostet mich der Strom und was kostet mich das Gas, da könnten wir mal ausrechnen, was wollen wir denn haben. Und wenn wir jetzt ganz einfache Rechnung für den Strom 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlen und für das Gas 10 Cent pro Kilowattstunde, dann bräuchten wir eine Arbeitszahl von mindestens 3. Und die ist bei Klimaanlagen so einfach zu erreichen, die übertreffen wir mit Leichtigkeit. Also Wirtschaftlichkeit ist auf jeden Fall gegeben.
Okay, und wenn ich das Ganze jetzt noch unter ja, ökologischen Gesichtspunkten betrachte, dann habe ich auf der einen Seite fossile Energieträger bei meiner Gasheizung oder Ölheizung. Dann kommt es hier so ein bisschen drauf an, woher der Strom kommt, nehme ich mal, ne?
Nee, nicht wirklich. Nehmen wir doch mal den Worst Case, ne, der oft einer Wärmepumpe entgegengehalten wird, dass im tiefsten Winter am Ende der Strom nur aus Kohlekraftwerken herauskommt. Dann wäre es immer noch sinnvoller, die Kohle im Kraftwerk zu verheizen, Strom damit zu machen und den Strom in diese sehr effiziente Wärmepumpe zu stecken, als jetzt beispielsweise direkt mit Kohle zu heizen. Und bei Gas sieht es genauso aus. Also das Gas lieber nicht vor Ort verbrennen, sondern lieber erst Strom daraus machen und mit dem Strom dann eine Wärmepumpe zu betreiben. Gilt aber nicht nur für Klimaanlagen, gilt auch für Wärmepumpen.
Okay, und in Kombination mit Photovoltaik, wir hatten es neulich dazu, eben Kombination Photovoltaik-Wärmepumpe, da habe ich ja immer das Problem, ich will im Winter heizen und da ernte ich sozusagen auch am wenigsten mit der Photovoltaikanlage. Das ist wahrscheinlich hier ähnlich, außer dass ich, wenn ich im Sommer kühlen will, da vielleicht dann ein besseres Verhältnis hinkriege.
Ja, also eine realistische Erwartung, was ich mit einer Photovoltaik für eine Wärmepumpe oder Klimaanlage beisteuern kann, liegt ungefähr bei 30%. Also für ein Einfamilienhaus, typischer Verbrauch, typische Dachgröße, so um die 10 Kilowatt Peak Photovoltaik, darf ich 30% von dem, was die Wärmepumpe, / Klimaanlage benötigt, darf ich erwarten, dass ich das auch selbst erzeugen kann.
Gut, dann letzter Punkt, glaube ich, zumindest von meiner Seite jetzt gerade, wäre dann eben noch die Frage der Förderung. Da haben wir auch mal einen extra Podcast für gemacht, weil das so kompliziert ist. Aber vielleicht können wir es noch kurz mal anreißen. Gibt es da auch Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Klimaanlage?
Ja, der Einbau von einer Klimaanlage ist förderfähig, wenn die Klimaanlage die entsprechenden Förderkriterien einhält. Diese Förderkriterien, das sind Anforderungen hinsichtlich der Effizienz. Die Klimaanlagen sind gut und das wird auch eingefordert. Also diese SCOP von 4,6 beispielsweise muss eine Klimaanlage bringen, damit sie förderfähig ist. Es gibt Anforderungen an Netzdienlichkeit. Das ist bei einer Klimaanlage etwas schwieriger zu erreichen als bei einer Wärmepumpe, die einen Pufferspeicher hat.
Und was war das? Netzdienlichkeit?
Netzdienlichkeit, genau. Dass jede Wärmepumpe, die gefördert wird, muss netzdienlich sein. Also muss in der Lage sein, das Netz auch entlasten zu können, indem Verbräuche vorgezogen werden. Also ich kriege ein Signal und jetzt arbeitet meine Wärmepumpe früher, damit sie dann später nicht mehr arbeiten muss, wenn das Netz möglicherweise an eine kritische Grenze kommt. Und diese Netzdienlichkeit kann ich eben sehr einfach realisieren, wenn ich einen Pufferspeicher habe. Und bei Klimaanlagen wird es auf andere Art und Weise gelöst. Deshalb, Klimaanlagen sind an der Stelle förderfähig. Und die Frage ist eher, will ich diese Förderung, die ich für die Heizung bekommen kann, tatsächlich auf die Klimaanlage anwenden? Oder soll die Klimaanlage eben als Hybrid nur eine Interimslösung sein? Und ich will mir die große Förderung aufheben, dass wenn meine Gasheizung irgendwann komplett außer Betrieb genommen wird, dass dann dort eine hydraulische Wärmepumpe eingebaut wird, die eventuell auch mehr Kosten verursacht. Und dann würde ich die Förderung dort anwenden.
Wenn man die eben nur einmal kriegt, ne? Das genau. Muss man sich dann im Vorfeld sozusagen gut überlegen. Okay, also von mir aus kurz zusammengefasst. Ich habe wieder viel gelernt. Man kann mit einer Klimaanlage auch gut heizen sozusagen, nach dem Wärmepumpenprinzip, will ich mal sagen, nur eben ohne, dass da Heizkörper und andere Sachen dranhängen, und es gibt gut beschriebene Anwendungsmöglichkeiten und Szenarien, wo sich das durchaus lohnt, darüber mal nachzudenken.
Ja.
Ja, gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was wir da besprechen sollten, was wir vielleicht vergessen haben oder?
Nein, ich glaube, ergänzen möchte ich nicht, aber zusammenfassend möchte ich nochmal betonen, dass egal welches Gebäude, egal welche Heizkonstellation, in jedem Fall wird eine Wärmepumpe in Zukunft mindestens ein Teil der Lösung sein. Und mit Klimaanlagen hat man jetzt schon die Möglichkeit, relativ kostengünstig effiziente Wärmepumpentechnologie für sich zu nutzen, die zudem auch noch kühlen kann. Einfacher wird es nicht mehr.
Okay, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch.
Okay, prima. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wie immer wieder einmal sehr aufschlussreich. Wir verlinken natürlich Beiträge, die wir bei uns auf der Webseite dazu haben, in den Shownotes. Und Sie finden diesen Podcast nicht nur da, wo es überall Podcasts gibt, sondern auch auf unserer Webseite. Und da finden Sie auch noch alle anderen Folgen zu Energiethemen, auch die angesprochenen zur Wärmepumpe, zur Förderung, zur Photovoltaik, die wir da noch so haben. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bei Anregung, Kritik, Fragen gerne eine E-Mail an online@vz-bw.de und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Tschüss.